Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Eiskalt ist es draußen, Mailin. Heute haben wir minus 18 Grad, also zumindest gefühlt. Und ich war auf dem Rad, es fühlte sich wirklich richtig arschkalt an.
Ja, es stimmt, arschkalt ist es. Als ich hier nach Cuxhaven gefahren bin, habe ich mich allerdings gewundert, wie viel Unterschied man auf 20 Kilometer Distanz haben kann. Also bei uns auf dem Dorf ist wirklich Schneewehe schlechthin. Das ist absolutes Schneechaos. Dann kommst du in die Stadt und es ist nur kalt.
Wir haben vielleicht auch geräumt.
Das mit Sicherheit.
Nein, hier hat es wirklich nicht so viel geschneit, aber eigentlich wollte ich Eis, das ist natürlich auch so eine Geschichte, gerade in Amerika ist ja da richtig Action, was die Eisagentur da gerade treibt und wen sie umbringt. Und da habe ich gesehen, dass die Temperaturen sind ja da sehr ähnlich. Gab es jetzt am Wochenende, am Sonntag, eine ganz große Fahrraddemo. Mehrere tausend Fahrradfahrer haben gegen die Eisbeamten demonstriert auf Fahrrädern mit einem Fahrradkorso. Also Fahrrad auch da immer ein Teil der Lösung. Egal, wie kalt das ist. Also da war ich wirklich erstaunt.
Ja, das ist schon sehr stark. Sind die denn auf der Autobahn gefahren, weil die geräumt sind?
Die sind durch die Stadt gefahren. Es war wirklich richtig lang, also mehrere tausend Radfahrer, wirklich ein langer Korso. Und was mir auch aufgefallen ist, also außer dass natürlich sich die Radfahrenden da auch für Gerechtigkeit und für Rechtsstaatlichkeit einsetzen, ist mir auch aufgefallen, wie viele Fatbikes da noch rumfahren in Amerika. Das ist offensichtlich da noch Trend.
Ich wollte gerade sagen, also ich muss ja gestehen, ich glaube, jetzt aktuell ist es auch das einzige Verkehrsmittel, was noch sinnvoll ist, zumindest wenn es um zwei Räder geht. Und also ich bin tatsächlich dieses Jahr zweimal mit dem Rad zur Arbeit gefahren und wir haben Februar.
Brauchst du halt noch ein Fatbike, wa?
Ja, oder Mountainbike mit ganz
dicken
Rädern.
Also ich glaube, es gibt es in Deutschland gar nicht mehr. In Europa habe ich schon lange keine Fatbikes mehr, ich weiß gar nicht.
Ich finde die halt auch hässlich. Ja. Also ich finde die auch nicht schön. Und ich bin Verpackungskäufer.
Okay, und deswegen, ja, dann irgendwie jetzt vorsichtig fahren, die trockenen Straßen fahren oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, sehr beeindruckend, dass man auch gerade die Radfahrenden da in Minneapolis mit Fahrrädern, auf Fahrrädern und das bei den Temperaturen demonstriert haben, aller Ehren wert.
Ja, finde ich auch sehr stark. Und was ja auch bei dem Wetter auffällt, ist, dass irgendwie diese Vorfreude auf bessere Zeiten und Frühling steigt. Also ich kann es kaum erwarten, bald wieder aufs Rad zu steigen und irgendwie die nächste Radreise zu planen. Und ich finde, das sehen wir auch bei unseren Kunden.
Das merken wir ja auch gerade im Geschäft. Wir haben wirklich viele, viele Beratungstermine und es ist immer schön, wenn die Leute vorher ihre Termine schon anmelden. Das geht ja ganz einfach bei uns auf der Website, einfach hingehen und den Beratungstermin einfach nur reservieren und dann haben wir auch wirklich viel Zeit, uns um dich, um deinen Radwunsch intensiv zu kümmern und dann kommen wir aufs beste Ergebnis. Also, aber das merken wir gerade schon jetzt, obwohl man mit den Rädern vielleicht im Augenblick noch gar nicht so viel anfangen kann, werden die Beratungen gebucht wie verrückt. Das ist echt cool.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe gerade am Samstag auch ein Gravelbike übergeben mit kurzer Hose und kurzem Trikot.
Du hattest kurze Hose und Trikot?
Nein, aber der Kunde hat gesagt, ich brauche noch ein bisschen Bekleidung dazu. Und dann hat er sich noch ein kurzes Trikot und eine kurze Hose. Und ich habe so rausgedacht, wow, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, es ist schon die Vorfreude, sich das schon mal hinzustellen und zu sagen, so, und jetzt die Zeit wird kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten dir ja versprochen, dass wir so ein bisschen von traditionsreichen Unternehmen in der Fahrradbranche mal berichten. Und wir haben die schon lange, lange im Programm und gerade weil sie ein deutscher Hersteller sind, haben wir die ins Programm genommen und sind eigentlich total zufrieden damit, dass wie das abläuft, wie dieses partnerschaftliche Verhalten abläuft. Und deswegen haben wir diese Firma auch jetzt vor kurzem bei unserer Betriebsreise besucht. Das ist die Firma Arbus.
Das finde ich total spannend, weil du sagst traditionsreich und wir haben das schon lange im Geschäft. Und ich hatte ja letztens erzählt, dass ich bei den Six Days war mit Maike und da hatten wir einen Vater mit Familie, mit zwei Kindern dabei, der dann sagte, ja, diese Arbus-Helme, die machen doch sonst nur Schlösser. Ich wusste gar nicht, dass die so schicke Fahrradhelme haben und was auch mit Fahrrad zu tun haben. Und das ist so, wo ich mir denke, sind wir in so einer krassen Bubble?
Ja, das kann schon sein. Also die Geschichte dazu könnten wir nochmal ergänzen, dass gerade wir ja bei Arbus auch durchs Museum geführt worden sind. Die haben also ein eigenes Arbus-Museum, wo dann auch die Entwicklung über die Zeitachse gezeigt wird. Und ich glaube, die haben angefangen mit Fahrradhelm 1995 und da war denn der Fahrradhelm aus 1995 und jemand von uns war total schockiert, wie hässlich der ist. Aber 95 waren alle Fahrradhelme hässlich Da war dieser Arbus-Helm nicht wirklich eine Ausnahme. Und über die Farbgebung würde man heute wirklich ein bisschen die Stirn runzeln. Aber ja, die hatten auch schon 1995 Fahrradhelme. Also das ist jetzt nicht, dass sie gerade ganz neu im Markt sind. 30 Jahre finde ich schon aller Ehren wert.
Und ich finde auch für damalige Verhältnisse sah der sogar schnittig aus.
Fand ich auch. Ich fand den gar nicht so schlimm. Aber naja, das ist, wenn man vergisst, wie die Sachen vor 30 Jahren aussahen, ja, dann kann man das natürlich jetzt hässlich finden. Aber ja, also Arbus macht Helme und das schon seit 30 Jahren.
Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich fand auch das Museum beeindruckend. Auf der einen Seite natürlich, was man da alles gesehen hat, also 100 Jahre Arbus, das haben die da ausgestellt mit Platz für noch viele weitere Jahre. Und ich muss gestehen, was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich, dass man aus so vielen Jahren noch so viele Sachen gefunden hat.
Ja, das war ja das im Museum, da war es ja sehr kuratiert und sehr ordentlich und in diesem Zeitstrahl abgebildet. Aber wir waren ja auch noch in der Rumpelkammer, hätte ich jetzt, das ist nicht das richtige Wort, das war Archiv. Sehr, sehr ordentlich, aber wir waren noch im Archiv.
Ja.
Und da, was da noch alles rumstand, rumlag. Und
es roch auch alt.
Das war wirklich völlig verrückt. Also Arbus hat also neben dem, dass sie ein Museum haben, was der Öffentlichkeit zugänglich ist, haben sie ein Archiv. Da sind noch alte Rechnungen von vor über 100 Jahren. Da sind noch die alten Büroschränke, die werden da noch für das Archiv benutzt. Da sind ganz viele alte Schlösser, Schlossrohlinge, Schlüsselrohlinge. Und da steht auch noch ein Fahrrad, was 100 Jahre alt ist. Also aus der Zeit der Gründung von vor über 100 Jahren. Und ein Auto aus der Zeit.
Ja, genau.
Also steht da auch drin im Archiv. Fand ich also wirklich spannend. Und da sind wir ja auch durch die Zeiten geführt worden. Da war dann zum Beispiel auch so ein Schlosspräsenter, den ich noch so aus meiner Kindheit kenne, wo diese Arbus-Schlösser drin sind. Wenn man das so sieht, die Schlösser sind mit den heutigen ja auch wirklich gar nicht vergleichbar. Wir haben auch das erste Schloss gesehen, das erste Fahrradschloss. Kannst du dich erinnern?
Ja, doch, dunkel. Das war, glaube ich, einfach nur eine Kette, ne? So eine kleine Kette.
Ja, wenn jetzt du als Hörerin oder Hörer sagst, ja, Kette, das ist ja auch heute so. Ich würde sagen, wenn man die als Halskette tragen würde, wäre das gar nicht auffällig. Also das war sehr, sehr feingliedrig.
Ja, genau.
Also Draht vielleicht 2 Millimeter stark, ja. Also zu formschönen Kettengliedern geformt und dann ein kleines Vorhängeschloss.
Ja, also was halt damals so ausgereicht hat.
Reicht ja auch, ne? Also die Zeiten haben sich auf jeden Fall verändert. Wenn man Schlossentwicklung sieht, das haben wir dann ja auch gesehen, wohin sich die Schlösser entwickelt haben und was Arbus gegen, also was sie bieten müssen. Also einmal gegen die gewaltsame Öffnung, also flexen, sägen, biegen, brechen. Da hilft Material, sagen sie. Viel Material hilft viel. Da ist 2 Millimeter Kettenglied nicht mehr die erste Wahl. Da sind wir mittlerweile bei 6, 8 oder mehr Millimetern, auch bei den Ketten oder eben bei den Bügelschlössern, wo es dann noch viel, viel mehr ist mit aufgeschweißten anderen Legierungen, damit der Flex nicht mehr durchkommt. Da hat sich eine ganze Menge getan, aber eben auch bei den Schließzylindern, wo Arbus mittlerweile gegen Schlosspicking, also gegen das trickreiche Aufbrechen von Schlössern über den Schließzylinder auch eine ganze Menge getan hat. Da haben wir auch einen schönen Einblick erhalten.
Genau, viele Schlösser, die wir quasi auch gesehen haben, so ein Fallschloss, was einmal auseinandergenommen wurde mit den ganzen einzelnen Gliedern, die dazugehören oder auch eben wie so ein Schloss von innen denn aussieht, ne? Also mit Kugeln und keine Kugeln und also fand ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, das Fallschloss hast du gerade erwähnt, das haben wir ja bei Arbus gesehen. Wir waren ja bei Arbus im Wetter an der Ruhr, da sage ich gleich nochmal ein bisschen was zu dem Standort, glaube ich. Aber dieses Fallschloss wird ja in Rehe produziert und da sitzen die Menschen und machen das Fahrradschloss tatsächlich noch in Handarbeit fertig. Und wir haben von einer Mitarbeiterin gehört, die dann sich ihr Schloss selber bauen kann und dann mal gemerkt hat, wie viel Zeit dabei wie viel Zeit sie braucht, um so ein Schloss zu produzieren und wie viel schneller die Damen und Herren da sind, die in der Schlossproduktion arbeiten. Das war schon auch so eine erstaunliche Story.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn man das auch mal selber so miterlebt.
Ja, jetzt nochmal zu dem Standort. Wir waren in Wetterruhr, in der Nähe von Hagen, also im Ruhrpott, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind dann dahin gefahren zur Arbus Schlossproduktion und haben dann gleich die zweite Schlossfabrik gesehen, die nur ein bisschen weiter den Berg rauf war. Das ist wie so ein Hügel, wo dann diese Produktionsstandort von Arbus ist. Und dann haben wir gleich bei der Begrüßung gehört, dass in Wetter an der Ruhr früher über 20 Schlossfabriken ansässig waren. Mittlerweile gibt es ja nur noch 2, aber das war die Hochburg für Schlösser.
Ja, und Arbus hat sich durchgesetzt.
Und Arbus hat sich durchgesetzt und bis heute sich an diesem Standort auch gehalten. Und jetzt bauen sie halt eben nicht nur Fahrradschlösser, sondern eben auch Helme, haben wir ja gerade schon gehört. Da können wir vielleicht ein bisschen zu erzählen. Wir hatten gerade schon über Rehe und Wetter. Die Helme kommen aus Italien.
Ja, zum Teil, ne?
Genau, also Helmproduktion ist ganz viel in Italien angesiedelt. Da haben sie ein bisschen erzählt, da ist der Grund auch dahinter. Italien steht halt für Design und für Schick. Und deswegen haben sie sich diese Helmfabrik in Italien zugelegt. Und da bauen sie jetzt gerade auch eine neue zweite Produktionslinie auf. Und deswegen ist Arbus auch in Helm sehr viel stärker geworden.
Bei den Helmen fand ich ja super, total spannend. Wir waren ja in dieser Zukunfts- oder Innovations-, in diesem Innovationslab hieß das, glaube ich. Und haben da mal so Einblicke auch bekommen, wie sieht eigentlich so ein Helm auch von innen aus? Also wie ist der aufgebaut? Wie muss der konstruiert werden? Damit der eben auch gerade im Bereich Rennrad so leicht, aber trotzdem sicher ist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und durftet ihr in eurer Gruppe auch den Helm einmal runterschmettern lassen mit dem
Im Freifallturm?
Ja?
Ja, ja.
Ach, das war
also,
cool.
Wenn Marlene sagt Gruppe, wir sind in verschiedene Gruppen aufgeteilt worden, deswegen haben wir nicht alles gleichzeitig und zusammen gesehen, aber im Innovation Lab, da gibt es auch, da haben sie extra einen Turm gebaut, einen Freifallturm, wo dann so Metallköpfe sind, denen werden die Helme aufgesetzt und dann werden die aus verschiedenen Höhen fallen gelassen und auf verschiedene Situationen treffen die unten auf, also spitze Kante, runde Kante oder sonst irgendwas. Und das war schon beeindruckend, nur 1,5 Meter, glaube ich, ne?
Ja, also das waren nur ein paar Zentimeter bei unserer Gruppe. Also es war wirklich irre, was dann mit Aufprall da passiert.
Ja, und das war ja nur mit dem Gewicht von dem Kopf.
Und man muss mal sagen, also ich hatte diesen Kopf in der Hand und das ist halt original das Gewicht von so einem
Kopf.
Und das ist irre, wie schwer das Ding ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass mein Körper sowas Schweres trägt.
Die ganze Zeit, ja. Und schräg halten kann und nach vorne halten kann. Also es ist wirklich verrückt, wenn man mal einen Kopf mit dem Originalgewicht in der Hand gehalten hat, dann ist es echt erstaunlich, dass wir das die ganze Zeit halten können.
Ja,
ja, und aber auch umso erstaunlicher, wenn du mit dem Fahrrad hinfällst und dann nur auf die Schulter fällst, dann ist es, wenn du weißt, dass ein Kopf wiegt, ganz klar, dass du dann natürlich auch noch mit dem Kopf aufschlägst, weil das kannst du gar nicht mehr abfedern. Und deswegen ist Helmtragen so wichtig. Und wichtig ist, dass der Helm sich richtig sitzt und richtig passt. Ich fand da auch nochmal ganz beeindruckend, als wir den Vortrag über Helme hatten, wo sie dann erzählt hat, naja, man kann ja auch die Höhe im Helm verstellen, die Höhe, wie er auf dem Kopf sitzt, nicht nur die Weite, und dass das immer gar kein Kunde weiß, dass man die Höhenverstellung hat.
Das fand ich auch beeindruckend, und was ich aber, welche Zeile ich noch viel krasser fand, war, also Menschen können ja auch keine Helme aufsetzen scheinbar, also wir haben ja ganz viele Bilder gesehen von Menschen, die den Helm falsch tragen, und wenn man sich dann mal auf der Zunge zergehen lässt, dass 80% der Kinderhelme im kleinen Kindalter online gekauft werden und da gar keine Beratung stattfindet, dass so ein Helm dann auch nicht richtig getragen werden kann, weil sie es ja nicht wissen.
Da kommen wahrscheinlich die ganzen vielen Fotos her von den Kindern,
ja.
Wenn die natürlich alle online ihre Helme gekauft haben und nie von dem Fachpersonal richtig erklärt bekommen haben, wie der Helm aufzusetzen ist, dann kommt das natürlich zustande. Also das auch nochmal, klar kann man Helme auch online kaufen, aber kommt doch einfach in den Laden, wir passen die Helme perfekt an, wir zeigen dir, wie der Helm auch so sitzt, dass er dich schützt und dass er auch wirklich eine Funktion hat und darüber hinaus das sicherstellen, dass du den wirklich bequem tragen kannst. Der muss nicht unbequem sein, überhaupt nicht. Helme, finden wir einen, der für deinen Kopf auf jeden Fall optimal passt. Also, Arbus, Mosi, mobile Sicherheit, und die haben ja auch noch Hasi.
Ja, Hasi hat jetzt nichts mit niedlichen Spitznamen für deinen Partner oder deine Partnerin zu tun, sondern mit der Haussicherheit.
Ja, Hasi ist die Abkürzung für Haussicherheit. Da waren wir auch kurz drin, fand ich sehr beeindruckend. Da gibt es auch ein Vorhangschloss mit Fingerprint.
Ja, das kennen wir ja von Fahrradschlössern auch schon, ne?
Genau, und das ist auch die nächste oder letzte Entwicklung, stand bei Fahrradschlössern, dass du nur mit deinem Fingerabdruck schon dein Schloss aufmachen kannst. Finde ich total praktisch, und das Vorhangschloss war aber auch wirklich beeindruckend, weil es auch mit Fingerprint ging.
Ja.
Also sehr, sehr coole Sachen, wirklich innovativ, und Fingerprint ist jetzt so das letzte i-Tüpfelchen, also wenn du glaubst, Arbus ist eine verstaubte Firma, dann guck dir mal die neuen Produkte an und die neuen Helme.
Und ich kann da auch als Endverbraucher einfach mal so eine Museumsführung machen, wenn mich das jetzt interessiert?
Nee, das glaube ich geht nicht. Das geht nur mit Einladung. Du kommst zu Arbus nicht hin, aber du kannst ja zu uns kommen. Wir haben die neuen Schlösser, wir haben die neuen Helme, das reicht vielleicht schon.
Und wenn du Blicke hinter die Kulissen des Unternehmens haben möchtest, dann folg uns mal auf YouTube. Da werden wir die Tage auf jeden Fall ein Reel einstellen, ein Video einstellen und dir mal so ein paar Eindrücke zeigen von unserer Betriebsreise dahin.
Und du kennst es wahrscheinlich, wenn ihr bei YouTube seid, dann liked doch unseren Kanal, folgt uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das haben wir ja auch schon immer hier über den Podcast gesagt. Gebt uns Sternchen für den Podcast, wenn ihr ihn gut findet. Dann sind wir bei diesem Bewertungsportal und da ist ja ein bisschen gerade was passiert. Vielleicht sollten wir darüber nochmal erzählen, Marlene, und was uns da so geärgert hat oder was uns da gerade auch frustriert. Ich glaube, das bekannteste Bewertungsportal, was alle kennen, ist, glaube ich, Google, oder?
Ja. Ich würde sagen, da gucke ich immer als erstes.
Okay, da guckst du als erstes. Und wir haben natürlich auch total gerne, wenn ihr uns bei Google bewertet. Wir freuen uns immer darüber, wenn Kunden von uns eine Google-Bewertung abgeben. Da werben wir auch tatsächlich offensiv für, dass ihr das macht. Und da bin ich auch gar nicht böse, wenn da mal eine kommt, wo es nicht so funktioniert. Ich glaube, das ist zu 100%. Ich kann nicht immer alles funktionieren. Ich habe dann auch relativ viel Verständnis, wenn man da mal seinen Unmut rauslässt. Ich versuche auf jeden Fall immer irgendwie eine Lösung hinzukriegen, damit keiner für immer zu unzufrieden ist, sondern wir versuchen natürlich irgendwie auch eine Lösung dafür zu finden. Aber was mich wirklich geärgert hat, ist jetzt die Tour und die Bike. Die haben jetzt eine Rangliste der am besten bewerteten, von Kunden am besten bewerteten Fahrradgeschäfte für jedes Bundesland rausgebracht.
Und das sind ja zwei Magazine, die viel von Endverbrauchern auch gelesen werden.
Die zumindest auf jeden Fall einen großen Namen haben und auf die man hört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kriterien, die sie da zugrunde gelegt haben, wollen mir überhaupt nicht einleuchten. Die haben da so eine pseudowissenschaftliche Begründung mitgeliefert. Da bin ich überhaupt nicht dabei. Ich kann ja verstehen, dass man, wenn man Google-Werte hin, also zugrunde legen würde, dass man das danach macht. Das könnte ich verstehen. Ich könnte auch verstehen, dass man ein bisschen auch danach geht, wie viele Bewertungen so ein Geschäft hat. Aber danach gegangen sind unsere Bewertungen sehr, sehr gut und wir haben auch noch sehr, sehr viele, also unverhältnismäßig viele Google-Bewertungen. Danke schon mal dafür, wenn du uns bewertet hast und wenn nicht, dann mach es noch. Also da stehen wir in beiden Sachen wirklich sehr gut da und in dem Tour-Ranking tauchen wir gar nicht auf.
Ist Cuxhaven zu klein?
Nee, es gibt einen Händler aus Cuxhaven, der auftaucht, der ist jetzt nicht besonders gut bewertet. Das ist jetzt nicht so schön, dass der auftaucht, aber der ist zumindest dabei, aber wir sind gar nicht dabei. Und das ist, finde ich, also klar, ich wäre natürlich schon lieber dabei, ich würde da gerne eine sehr schöne Bewertung haben, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich schon wieder froh, dass wir nicht dabei sind, weil die Top 10 Bewertungen in allen Bundesländern sind fast immer nur Discounter. Und Discounter sind nun wirklich nicht dafür bekannt, dass sie eine besonders hohe Servicequalität bieten. Das machen sie definitiv nicht. Also es kann ja sein, dass der eine oder andere von euch, dass du sagst, im Discounter kaufe ich immer meine Schläuche, weil die sind irgendwie 2,50 Euro billiger als bei Rad und Tour. Das kann ich ja durchaus verstehen, aber wegen Servicegeschichten geht wahrscheinlich keiner wirklich freiwillig zu einem Discounter.
Ich wollte gerade sagen, das, was da bewertet wurde, waren ja auch viel Werkstattleistungen, sage ich jetzt mal. Und also das Einzige, was eigentlich kann ich es mir nicht erklären, weil du hattest mir mal erzählt, dass die irgendwie die KI zu Rate gezogen haben zur Auswertung und Analysierung und sowas. Und vielleicht ist es da einfach der Fall, dass die Fachgeschäfte, die einen hohen Service haben, einfach in der Auffindbarkeit bei der KI nicht vorhanden sind und deswegen vielleicht rausgefallen sind.
Ich glaube, die haben der KI eine extra Aufgabe gegeben, um große Geschäfte zu bevorzugen. Das ist ja auch tatsächlich dann so gewesen, dass nur noch große Geschäfte da vorkommen und vor allen Dingen viele Geschäfte, die Onlinehandel machen, weil Bewertungsportale wie Trustpilot oder TripAdvisor da dann auch mit reingeflossen sind. Da bewertest du natürlich, kaufst einen Schlauch und sagst, super Schlauch, Luft bleibt drin, Top-Bewertung. Wenn solche Sachen natürlich mit einfließen und das dann so aussieht, als wenn die Werkstatt eine gute Leistung gebracht hat, dann kommt natürlich so ein wirklich beschissenes Ergebnis dabei raus.
Aber was kann man dagegen denn jetzt machen?
Gar nichts. Wir können nichts dagegen tun. Da müssen wir mit leben. Das ist der Trend, dass die Zeitschriften, die Journalismus sich querfinanziert über solche gefakten Tests und mit falschen Ergebnissen. Und dann hat ja auch die Tour, die Bike, die machen jetzt den Geschäften, die unter den Top Ten sind, das Angebot für 950 € darfst du mit diesem Siegel dann werben.
Oh wow. Okay, krass. Und
das erklärt vielleicht auch, warum nur große dabei sind, weil die sagen, ja, 950 € machen wir. Ich würde die 950 € für so ein Siegel nicht ausgeben.
Nee, das verstehe ich.
Ich finde ja auch, und das ist bei Google manchmal ein bisschen schade, bei Google werden wir von Menschen bewertet, die gar nicht unsere Kunden sind. Also die machen sich irgendwie von außen ein Bild und sagen, ja, blöder Laden, und dann schreiben sie eine schlechte Google-Bewertung oder nur eine Ein-Sterne-Bewertung. Die haben wir nie gesehen, mit denen haben wir nie geredet, da gab es gar keinen Kontakt. Das ist bei Google möglich. Bei Fahrradkenner zum Beispiel ist das anders. Das ist für mich das Bewertungsportal für Fahrradläden. Also da sollte man mal reingucken und dann kann man ja mal gucken, wo die XXL-Discounter und Stadler, wo die denn da wirklich stehen.
Das Gute bei Fahrradkenner ist ja auch zudem, dass die Menschen Klarnamen benutzen. Also diese Menschen, die gibt es wirklich. Bei Google hast du oft Fake-Namen, wo du nicht weißt, okay, wer ist denn jetzt Jack Sparrow oder weiß der Geier, wie sie sich nennen. Und bei Fahrradkenner wird das dann ja tatsächlich auch, wenn ich richtig informiert bin, Belegen zugeordnet. Das heißt, der Kunde muss verifizieren, dass er auch tatsächlich bei dir eine Dienstleistung bezogen hat oder einen Artikel gekauft hat.
Genau, ich glaube, das ist der große Unterschied, dass nur Kunden, die auch wirklich im Kontakt mit dem jeweiligen Fahrradgeschäft waren, das dann bewerten. Und dann steht da zumindest hinter mit Beleg oder mit Reparaturrechnung zu verifiziert. Das macht natürlich Sinn, das sind dann Bewertungen, denen man echt glauben kann und da kommt auch ein sehr differenziertes Bild bei raus. Auch da gibt es natürlich immer mal Sachen, die schieflaufen, aber das wird da genauso veröffentlicht. Also wenn du mal wirklich ein Fahrradgeschäft beurteilen möchtest, wenn du irgendwo ein anderes suchst und nicht gerade zu Rad und Tour kommst, dann geh mal auf fahrradkenner.de, da kannst du gucken, wo dein Fahrradgeschäft steht oder welches Fahrradgeschäft in deiner Stadt wirklich vorne liegt in der Qualität, in Beratungsqualität, in Werkstattqualität und so weiter.
Und das Gute ist, wenn du zum Beispiel in einer VSF-Werkstatt unterwegs bist, dann gibt es diese Feedback-Karten nach deinem Werkstattaufenthalt. Und wenn du die ausfüllst und in einen Briefkasten reinwirfst, dann kommt deine Bewertung automatisch auch bei Fahrradkenner rein.
So ist es. Und von daher bewerte alle Fahrradgeschäfte am besten und mach das auch aufgrund deiner Erfahrung und nicht einfach nur aus Willkür. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Wir wissen, das haben wir natürlich gesagt, machen wir gar nicht. Aber das ist ja unser eigener Podcast, ist es auch nicht so eine wirkliche Werbung. Aber wir machen ein Unternehmensfrühstück.
Und Unternehmensfrühstück, das ist so ein bisschen Netzwerken für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ne? Also da so ein bisschen Austausch. Es geht um Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterbenefits und um das Thema.
Genau. Also wenn du Unternehmerin bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du Mitarbeitende hast, die du beschäftigst, dann kann das schon sehr interessant sein für dich, weil wir hier tatsächlich an einem Morgen, wir fangen um 8.30 Uhr an und dann machen wir 90 Minuten Unternehmensfrühstück. Wir sorgen für ganz leckeren Kaffee, für ein bisschen was zu essen, Brötchen, Snacks. Und es gibt ein paar sehr schöne Vorträge, wo es zum Beispiel um den Radverkehr in Cuxhaven geht. Aber auch die Westerwischhöfe, ein sehr, sehr innovatives, schönes Bauprojekt, wo vielleicht deine Mitarbeitenden irgendwann mal wohnen können, wo du gute und günstige Wohnungen kriegst. Und das Thema Bike-Leasing, das ist ja in dieser Episode schon ein bisschen dran gewesen, das behandeln wir da auch und sagen dir, was im Augenblick die besten Leasing-Anbieter sind, was die besten Konditionen sind und wie viele Vorteile du haben kannst als Unternehmerin, als Unternehmer, wenn du Bike-Leasing deinen Mitarbeitenden anbietest. Also einfach mal 90 Minuten mit anderen Unternehmern, Unternehmerin sich unterhalten, netzwerken, ein bisschen was erfahren. Es gibt ein paar Impulsvorträge, immer nur 2-3 Minuten. Genügend Zeit, deinen Kaffee in Ruhe zu trinken und dein Zimtbrötchen und dein Käsebrötchen zu essen.
Genau, den Link zur Anmeldung findest du auch jetzt in den Shownotes. Klick da mal rauf, schick das mal deinem Chef oder deiner Chefin, wenn du jetzt Mitarbeitende bist, und meldet euch an.
Es ist am 27. Februar und zwar ab 8.30 Uhr hier im Lotsenviertel in Cuxhaven.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Also ihr seid ja fantastisch. Also ihr, du, Klicklicht natürlich, was für geile Videos ihr gemacht habt in Social Media. Aber auch ihr, du als Hörerin, du als Hörer. Wir haben so viele Bewerbungen. Ich bin schon ganz, ganz durcheinander.
Ja, ich habe davon mitgekriegt. Ich bekomme ja immer nur die E-Mails, wenn eine neue Bewerbung eingegangen ist mit dem Kontaktformular. Und ich hatte schon Schwierigkeiten, den Durchblick zu behalten, weil das so viele waren. Und du, der die Gespräche quasi führt, also ich möchte nicht in deine Haut stecken. Ich habe ja schon Probleme, wenn ich da mir irgendwie zwei merken müsste. Und das sind ja deutlich mehr als zwei.
Ja. Es ist wirklich, wirklich viel. Und schönen Dank dafür, dass ihr euch alle bei uns bewerbt. Es sind ganz, ganz viele Frauen, ich würde sagen fast ausschließlich Frauen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe auch zwei Männer dabei gehabt, die sich beworben haben. Aber macht weiter, also bleibt dabei. Noch sind nicht alle Jobs vergeben und wir suchen noch und wir wählen noch aus. Also wenn du noch Bock drauf hast, bei uns zu arbeiten, kannst du dich immer noch melden. Aber jetzt wird es so langsam eng. Also wir haben wirklich einen guten Zulauf und ich bin total happy, dass das funktioniert.
Sehr schön. Also wenn du dich noch bewirbst, dann mach das gerne nochmal über die Landingpage, die in den Shownotes ist. Und wenn es vielleicht mal irgendwie einen Tag länger dauert, dann freuen wir uns natürlich, wenn du noch geduldig bist und dranbleibst. Wir sind auf jeden Fall am Ball und melden uns bei dir.
Bellominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Regel 79, sprinte ernsthaft mit.
Und was ist, wenn ich das nicht kann?
Was kannst du nicht?
Sprinten.
Sprinten, das ist in Regel 79 sehr, sehr gut festgehalten. Sprinten ist nicht nur für die, die es können. Also nicht nur die, die von Natur aus damit ausgestattet sind, irgendwie schnell kontraktierende Muskeln zu haben, sondern Sprinten im Hobbybereich ist für jeden möglich und für jeden möglich zu gewinnen.
Aber ich habe mir zum Beispiel in den Pyrenäen ganz ausführlich zeigen lassen, wie man sprintet. Ich habe das scheinbar immer falsch gemacht. Ich bin irgendwie immer falsch aus dem Sattel gegangen und ich finde das gar nicht so einfach.
Ich glaube, das Technische ist gar nicht das Problem in diesen Hobby-Sprints, sondern das Problem, also meistens sind ja die Sprints eigentlich so Ortsschild-Sprints, also irgendwie eine Gemeindegrenze, ein Ortsschild, das ist das, was dann so ansteht. Und ich glaube, gerade im Hobbybereich, das ist ja völlig anders als bei der Tour de France oder bei irgendwelchen offiziellen Rennen, wo angekündigt wird, in 5 Kilometer, in 3 Kilometer, in 2, in 1 fängt der Sprint an. Wenn wir so in der Hobbytruppe fahren, weißt du ja nicht, wann der Sprint anfängt. Also du hast nur eine Ahnung, wo ungefähr das Ortsschild sein könnte. Und dann musst du gucken, dich richtig positionieren, taktisch zu fahren und zu gucken, wer in der Gruppe ist eigentlich sowieso schon so platt, der gar nicht mehr mitsprintet. Da brauchst du dann dich nicht aufhalten.
Oder wer ist abgelenkt und labert gerade und wo kannst du schnell rausgehen und rein?
Das ist, glaube ich, auch der nächste Punkt. Wir haben ja ein paar Mitfahrer, die immer kurz vor dem Ortsschild irgendwie ein ganz wichtiges Thema anfangen. Hast du gehört, das und das und das? Und dann bist du gerade abgelenkt, weil du dann antwortest und dann hau du auf einmal ab. Das ist zum Beispiel auch so eine Taktik. Also du musst nicht die schnellsten Beine haben, vielleicht musst du einfach nur ein bisschen schlauer sein.
Und von welcher Position fängt man da am besten an? Hast du einen Tipp?
Ich glaube, es ist völlig egal. Du kannst von Position 1 anfangen, wenn du den anderen gerade mit so einem Schnack aufhältst. Du kannst aber auch von hinten kommen. Dann hören alle immer so ein bisschen schon, wer schaltet gerade, wer schaltet nicht. Schaltet jemand einfach nur, um alle nervös zu machen? Also es gibt ja wirklich vielfältige Methoden. Oder die ganz fiese Nummer ist, es gibt so ein paar Ortsschilder, wo ich weiß, hinter der nächsten Kurve, 20 Meter ist das schon, da musst du einfach nur als Erster durch die Kurve und dann hast du einen ganz leichten Sieg.
Okay.
Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, aber sprinte ernsthaft mit, ist die Regel. Will wohl heißen, also wenn du es machst, dann mach es richtig.
Okay, und was ist, wenn jetzt einer alleine sprintet und keiner zieht mit, ist es denn kein Ortsschild mehr für ihn?
Doch, dann hast du gewonnen.
Ah ja, okay.
Dann sind die anderen wohl nicht mehr stark genug. Zu schwach, keine Lust, was auch immer. Aber du bist dann der Gewinner oder die Gewinnerin.
Na gut.
Also so kannst du es auch ohne deine Muskeln und ohne eine besondere Technik schaffen, glaube ich.
Zubehör, das begeistert. Empfehlungen für dein Bike.
Winterzeit gleich Wartungszeit. Das ist immer noch so ein Slogan, der mir voll im Kopf brennt.
Ist der von dir?
Nee, vom VSF.
Ah. VSF ist aber auch genau das richtige Stichwort, finde ich. Wenn wir jetzt hier, stellen wir ja eigentlich Fahrräder vor oder wir wurden ja gebeten, auch mal ein paar Artikel vorzustellen. Und jetzt stellen wir eine Dienstleistung vor. Das ist doch gar kein Artikel, oder?
Naja, also in der Warenwirtschaft ist es schon ein Artikel.
Okay, dann ist es akzeptiert. Warum wir die VSF Allride Wartung hier vorstellen, das finde ich ist eigentlich genau das die richtige Rubrik hier. Weil für mich ist die VSF Allride-Wartung schon fast wie so ein Produkt, wie ein Artikel zu handhaben, weil das so klar ist und so verständlich, um was es dabei geht, dass das für mich fast wie ein Artikel, wie eine Luftpumpe, wie ein Helm, wie ein Fahrrad ist.
Da bist du aber auch so ein bisschen in der Bubble, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen auf dieser Welt den Unterschied oder diesen Artikel nicht verstehen, weil ich habe das Gefühl, seitdem es das Fahrradleasing gibt und die Inspektion UVV oder wie sie nicht alle heißen, die man ja quasi machen sollte, muss, einmal im Jahr, ist das irgendwie nicht mehr klar, was eine Wartung ist, was ist jetzt eine Inspektion und was ist eine UVV und überhaupt der Unterschied zu einer Reparaturannahme. Und das musst du, glaube ich, jetzt mal ein bisschen erklären.
Okay, das mache ich natürlich total gerne. Ich will mal versuchen, dass ich das ein bisschen darstellen kann, wie ich das sehe. Die VSF Allride-Wartung ist eine Wartung mit über 100 Arbeitsschritten, die wir durchführen, die 1,5 Stunden ungefähr dauert, wo wirklich alles an dem Fahrrad gemacht wird und auch verbessert wird und eingestellt wird und gepflegt und gewartet wird. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen ja auch von der Wartung erwarten. Jetzt gibt es dagegen ja Inspektionen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, naja, bei euch ist die VSF Allride-Wartung so teuer. Ich habe hier bei einem anderen Händler, da kostet die Inspektion nur 80 Euro oder 60 Euro. Wo ich dann immer sage, ja, das verstehe ich schon. Nur eine Inspektion ist inspizieren. Also das hat nichts mit Anfassen zu tun, sondern da ist nur jemand, der sich dein Fahrrad anguckt und dann dir sagt, was mit dem Fahrrad ist. Mehr ist eine Inspektion nicht. Wir machen so eine Inspektion auch. Bei uns ist es die Reparaturannahme. Die machen wir immer bei jedem Fahrrad, was bei uns in die Werkstatt kommt, vor der Reparatur, damit wir dir vorher sagen können, was die Reparatur nachher kostet. Das kostet bei uns 30 Euro. Also nicht 60 oder 80, sondern nur 30 Euro.
Und die werden ja sogar noch gutgeschrieben, wenn du die Reparatur machst.
Und diese 30 Euro werden dir auf die Reparatur angerechnet, wenn du dann eine Reparatur ausführen lässt oder eine Wartung bei uns machst. Ganz richtig. Also quasi ist es dann fast umsonst oder nahezu umsonst. Und dann gibt es ja noch sowas wie eine Jobradinspektion, eine Dienstraddurchsicht oder Euroradinspektion. Das sind Inspektionslisten von den Leasinganbietern, die eine sehr abgespeckte Inspektion durchführen lassen.
Also eine abgespeckte Wartung oder eine abgespeckte Inspektion?
Ja, eine abgespeckte Wartung würde ich es noch nicht mal nennen, weil da sind so gut wie gar keine Wartungsarbeiten bei, sondern es ist eine Inspektion, die noch nicht mal alle Punkte zulässt, die wir bei der Reparaturannahme machen. Also wirklich sehr, sehr dürftig. Dafür gibt es jetzt zum Beispiel bei Jobrad einen gewissen Betrag oder auch bei anderen Anbietern, je nachdem welchen Leasinganbieter du hast, gibt es da verschiedene Beträge, die gutgeschrieben werden und dann wird auch wirklich nur diese Inspektion gemacht. OVV ist noch ein bisschen was anderes, das ist eine Pflicht. Jeder Arbeitgeber hat die Pflicht, das Fahrrad einmal im Jahr auf technische Sicherheit und Mängel untersuchen zu lassen. Das ist die UVV nach Unfallverhütungsvorschrift quasi. Muss das Fahrrad einmal kontrolliert werden. Das ist fast noch ein bisschen weniger.
Ach krass.
So, und das alles kommt jetzt alles ein bisschen durcheinander, gerade wenn man Leasing hat und. Was wir immer anbieten, du kannst bei uns die VSF Allride-Wartung, die ja 160 Euro kostet, kannst du bei uns machen lassen und kannst deinen Leasinggutschein, den du hast, der 70, 60, 70, 80 oder 90 Euro für eine Inspektion ist, den kannst du bei uns einfach mitverrechnen lassen.
Das heißt, ich bekomme quasi ja deutlich mehr für das, was ich machen muss. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, normalerweise, wenn du jetzt beschreibst, dass eine Leasinginspektion viel weniger ist als eine Reparaturannahme, die ich ja schon für 30 Euro bekomme, dann mache ich doch lieber gleich die ganze Wartung, weil für meine 70, 80, 90 Euro, die mir ja zustehen, die ich in meinem Paket eh drin habe, die bezahlt werden, dann nehme ich doch lieber die Wartung, als dass ich 50 Euro verschenke für eine Reparaturannahme.
So wäre es schlau, so machen das auch einige bei uns. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass viele, die ein Leasingfahrrad haben und wo das Leasing läuft, einfach das Selbstverständnis haben, ja, ich habe jetzt alles bezahlt, ist alles inklusiv. Ja, es ist inklusiv, dass du diese Leasing-Inspektion kriegst, aber das ist eben nur diese abgespeckte Version. Aber wenn man dann nicht bereit ist, doch irgendwie Geld zu investieren, dann ist das so, da kann man auch mit leben in den ersten 3 Lebensjahren eines Fahrrades und wenn man nicht ganz allzu viele Kilometer fährt, dann kann es auch sein, dass man damit hinkommt. Das Fahrrad wird damit Sicherheit nicht besser. Und manchmal ist es auch ein bisschen zu wenig, aber irgendwie kann man sich damit auch über die Runden retten. Unsere Empfehlung ist ganz eindeutig, macht eine VSF Allride-Wartung, bucht die VSF Allride-Wartung, lasst euch eure Inspektion vom Leasing-Anbieter gutschreiben und dann habt ihr wirklich ein vernünftiges Rad, auf das ihr verlassen könnt. Und ich finde, jetzt ist genau die Zeit. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, diese Vorfreude auf das schöne Wetter. Wenn das schöne Wetter anfängt, dann kommen alle zur Wartung.
Ja, das stimmt.
Das kennen wir, da sind wir voll. Dann muss man vielleicht 4, manchmal 6 Wochen warten, dass dein Fahrrad, dass du dein Fahrrad in die Wartung kriegst. Also besser wäre jetzt eigentlich mal vorbeizukommen.
Und ich meine, jetzt gerade, solange der Schnee noch draußen liegt, ich glaube, da fahren die wenigsten Fahrrad, da kann man auch schnell mal drauf verzichten.
Da kann man vielleicht auch mal 3-4 Tage oder eine Woche auf sein Fahrrad verzichten, dann ist die Wartung tipptopp fertig und dein Fahrrad steht abfahrbereit im Keller. Ob es dein Rennrad, dein Gravelbike ist, ob es dein Rad für den täglichen Bedarf ist, dein Elektrobike. Wir machen ja Wartung an allen Fahrrädern, also melde das an und das ist bei uns auch ganz einfach. Das gibt ja, wir haben ja schon viel über den Anmelde-Button für Beratungstermine geredet. Weniger haben wir, glaube ich, darüber geredet, dass du Werkstatttermine bei uns auch anmelden kannst und du kannst die Wartung einfach auswählen. Das ist der mittlere Button, klickst du drauf, 160 € Wartung wird gemacht, fertig. Und natürlich kontrollieren wir dein Fahrrad vorher und wenn weniger oder mehr gemacht werden soll, also wenn wir das empfehlen, dann rufen wir dich an und sagen dir Bescheid.
Und das Allerbeste ist ja, dass du dein Fahrrad sogar, wenn du hier im Landkreis Cuxhaven wohnst, kostenlos abholen lassen kannst, wenn du Kunde bei uns bist.
Genau, wenn du Kunde bei uns bist, kannst du dein Fahrrad kostenlos abholen lassen. Haben wir dir ja auch schon wahrscheinlich dann erzählt. Aber falls du es vergessen hast, also ja, wir holen dein Fahrrad einfach bei dir ab und bringst dir auch wieder zurück. Und für dich jetzt als Podcast-Hörer haben wir noch einen kleinen Bonus. Und zwar die Wartung, die VSF Allride-Wartung kostet bei uns 160 €. Für dich gibt es einen 20-Euro-Gutschein. Du kriegst also 20 € angerechnet. Den kannst du nicht kombinieren mit anderen Gutscheinen, aber falls du noch keinen 20-Euro-Gutschein für die Wartung hast, jetzt hast du einen 20-Euro-Gutschein. Beruf dich einfach auf den Podcast und sag, ich habe den Podcast gehört, ich kriege die Wartung 20 € billiger.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Das Schöne an Cuxhaven ist ja, dass wir alles Mögliche hier haben, sogar ein Biosphärenreservat.
Ein was?
Ja, unser Naturpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Ja.
Und was das mit Fahrrädern zu tun hat, da werden wir vielleicht beim nächsten Mal drüber reden und ein bisschen was erfahren.
Okay, ich bin gespannt.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich dreh einfach an. Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht nach vorn. Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Kein Problem ist zu groß, wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer. You see, zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Together, right to the end. Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Für Kopf, für Herz und für Revolution. Cycling is always the answer. My friend, let's ride together, right to the end.